eine Ära, die letzten Jahre, die wir hatten, die letzten Jahrzehnte, die wir hatten, ist, glaube ich, am Ende. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen Vertrauen verloren und wir haben alle haben das Gefühl, das ist so eine Foreboding, so ein Gefühl, hey, da kommt irgendwas auf uns.
Was sind diese Basic Illusions für dich in der heutigen Zeit?
Eine große Illusion ist Arbeit. Was heißt Arbeit? Warum arbeiten wir? Was ist der Sinn von Arbeit? Ich glaube, wir haben dann dadurch eine Generation, die strugglen wird. Und das ist die Generation, die nochmal ihr Selbstwert so krass von Arbeit und Produktivität in dem Sinne gekoppelt hat. Danach haben wir meiner Meinung nach eine Art neue Renaissance. Also für mich ist Rocket Internet, weil Rocket Internet ziemlich innovativ. Ich weiß, dass viele sagen, hey, das ist eine Copycat. Für mich ist das eher, nee, die haben ja jetzt nicht unbedingt Tech Innovation getrieben, aber Company Building Innovation, Execution Innovation ist schon sehr interessant. Again, wir leben in einer Welt, wo alles auf dem Spektrum ist, außer Meinungen. Und das finde ich absurd, ne? Weil Meinungen dürfen nicht binär sein.
Was bewegt Menschen, die etwas bewegen? Genau darum geht es beim In Good Company Podcast. Heute zu Gast mein Freund Ramzi. Er ist Tech-Visionär, Investor, Mitgründer von IEM und jemand, der nicht aufhört zu fragen, wie schaffen wir Systeme, die wirklich funktionieren? An area can be considered over when its basic illusions have been exhausted. Dieser Satz hat Ramzi nicht mehr losgelassen. Und vielleicht leben wir gerade genau in so einem Moment. Wir sprechen über die großen Fragen unserer Zeit. Was, wenn der Selbstwert eines Menschen zu stark an Arbeit geknüpft ist? Was, wenn unsere Regierungssysteme nicht mehr in unserem besten Sinne funktionieren? Und was, wenn Kapitalismus das beste System ist, aber trotzdem neu gedacht werden muss? Ramzi ist nicht nur Investor und Unternehmer, er hat in den letzten Jahren eine persönliche Transformation erlebt. Von Hustle ohne Pause hin zu einem klaren Satz, ich darf glücklich sein, ohne dass ich es mir erst verdienen muss. Wir reden über Second Order Thinking und warum Ramzi sagt, wir leben in einer Welt, wo alles auf einem Spektrum ist, außer Meinung. Ich wünsche euch viel Spaß mit Teil 1 dieses In Good Company Podcasts. Ramzi, schön mit dir heute in Good Company zu sein.
Schön hier zu sein. Danke.
Yes, wir haben heute hier auch eine Premiere. Wir sind das erste Mal hier im neuen In Good Company Headquarter. Ich sage euch, die letzten zwei Tage dieses Setup hier zu perfektionieren. War ein schönes Wochenende. Wir sind heute ist Montag. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass du es nicht weit hattest. Ich glaube, 500 Meter. Genau, Kastanienallee. Genau. Weil die BVG auch noch streikt und Alessandro, der gerade hinter der Kamera steht, ja, heute, glaube ich, von Spandau. Wie lange? Zweieinhalb Stunden?
Zweieinhalb Stunden.
Okay, zweieinhalb Stunden hierhin gebraucht hat.
Über Potsdam habe ich gehört.
Ja, also Potsdam.
Okay. Vielleicht deswegen hat es ein bisschen länger gedauert.
Scheiße. Okay, aber wir haben es geschafft. Yes. Dann starten wir mal rein, würde ich sagen.
Let's go.
Let's go. Wir haben einiges zu besprechen und starten würde ich gerne mit einem Zitat, was du mit mir im Vorfeld geteilt hast und was für dich die heutige Zeit gut beschreibt. Dieses Zitat ist von Arthur Miller. Mhm. Arthur Miller ist ist 2005 gestorben, amerikanischer Dramatiker und Schriftsteller und hat auch sehr viele gesellschaftskritische Werke veröffentlicht. Ja. Das Zitat ist, an era can be considered over when its basic illusions have been exhausted. Warum?
Warum? Das hat er damals in Bezug auf 1949 geschrieben, in den 70ern. Und das war natürlich eine Nachkriegszeit, New York, natürlich viel im Flux, viele Veränderungen. Als ich es das erste Mal gelesen habe, hat es bei mir einfach irgendwie Klick gemacht. Und jetzt unabhängig davon, was er damit meinte, es geht mir ging es eher darum, was ich seit einigen Jahren sehe und merke und notiere, wie, wie unsere Welt sich entwickelt hat, ne? Wie unsere Gesellschaft sich entwickelt hat und was, was gerade überall passiert, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und teilweise Sachen, die meiner Meinung nach miteinander, oder zumindest vom Außen betrachtet, miteinander nichts zu tun haben. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, da passiert irgendwas. Da ist irgendwas größer als also das Übliche, was wir erleben, ne? So diese kleinere Zyklen. Sei es in der Politik, sei es in Medien, Technologie, wie Menschen miteinander umgehen, Social Media, auf allen Ebenen sehe ich zumindest, wir haben, glaube ich, so ein bisschen Vertrauen verloren und wir haben alle haben das Gefühl, das ist so eine Foreboding, so ein Gefühl, hey, da kommt auf uns irgendwas auf uns zu und wir sind dafür noch nicht ready. Und das, als ich das gelesen habe, hat das für mich irgendwie so alles schön zusammengefasst. Eine Ära, die letzten Jahre, die wir hatten, die letzten Jahrzehnte, die wir hatten, ist, glaube ich, am Ende. Es ist so ein Paradigmen-Shift im größten Sinne. Und da habe ich angefangen, auch darüber zu schreiben, ein bisschen zu probieren, ein bisschen mich zu vertiefen und andere und so genauer zu eruieren, was meine ich damit, was spüre ich genau. Und haben wir das schon mal erlebt? Gab es ähnliche Zyklen? Und da fand ich tatsächlich, also Dalio schreibt darüber, ich will jetzt nicht sagen, also Ray Dalio schreibt häufig darüber mit dieser ganzen These von The Rise and Fall of Empires, Changing World Order. Lustigerweise, irgendwann habe ich auch ein Paper von Sir John Glob gefunden, der eine britische Offizier von, keine Ahnung, aus den 20ern, oder von vor 100 Jahren, der in Jordanien damals war und hat genau so ein Paper geschrieben, die fast eins zu eins wie die These von Dario ist, und zwar wie eine Zivilisation am Ende aussieht oder wie, was sind so die Phasen und die Erben von einer Zivilisation, was sind die Zyklen. Glob erwähne ich lustigerweise, weil eine seiner Thesen war, eine Gesellschaft ist langsam am Limit, wenn die Heroes die Köcher und die Tänzer sind und nicht die Wissenschaftler und die Forscher und die Soldaten, natürlich backdated für vor 100 Jahren. Anyway, also da sehe ich immer wieder mal Mustern, die gerade in diesem These oder drunter dieser These passen.
Aber lass uns noch mal ganz kurz zurück zu diesem Zitat gehen. Und er spricht ja von, also an area can be considered over when its basic illusions have been exhausted. Was sind diese basic illusions für dich in der heutigen Zeit, die
fair enough. Also
nicht mehr funktionieren.
Eine große Illusion, da wollte ich vielleicht so ein bisschen tiefer reingehen, ist Arbeit. Was heißt Arbeit? Warum arbeiten wir? Was ist der Sinn von Arbeit? Und wie Arbeit so eng gekoppelt ist mit Selbstbewusstsein und Selbstwert. Das ist, glaube ich, am Ende. Diese Annahme, dass existierende aktuelle politische Systeme, Regierungssysteme funktionieren in unserem besten Sinne, ist, glaube ich, auch am Ende. Die Idee, dass man was du in den Medien liest, kannst du einfach so glauben, vertrauen. Kapitalismus als Modell wird krass hinterfragt. Again, es geht ja darum, dass die Dinge, die wir geglaubt haben, hinterfragt werden. Und wenn du diese Belief anfängst, daran zu zweifeln, dann kann das System an sich kollabieren. Ne? Finanzsysteme, Finanzmärkte, die Banken, auf allen gesellschaftlichen Ebenen, vielleicht sogar unser gesellschaftliche Verträge,
das ist ja
gerade hinterfragt.
Das geht ja auch in die Richtung, genau auch was Ray Dalio beispielsweise gesagt hat in dem Buch, ich glaube, es war Changing World Order, wo er gesagt hat, okay, Systeme, Regierung, also ökonomische Systeme, Währung, genau, ganze Empire werden nicht für immer da sein. Und wir wundern uns aber immer sozusagen, wenn diese Systeme nicht mehr funktionieren.
Total.
Ja? Und das geht ja auch in diese Richtung. Du sagst ja, hast ja eben gesagt, die Dimension Job, wie wir gedacht haben, Arbeit bringt uns ein, also wie unser Arbeitssystem entsprechend organisiert ist. Mhm. Dann aber auch das Thema Regierung, absolut, wo wir auch immer mehr sehen, dass Regierungen nicht mehr funktional sind. Kapitalismus, wo die Stimmen auch lauter werden, ob es wirklich sozusagen
ja
das System ist, was optimal ist und überdauert. Ja?
Also ich glaube stark, dass es das bestmögliche System ist, aber es wird hinterfragt. Und darum geht es, ja. Und ich meine, Dario spricht ja auch über Bildung, was für mich auch ein Riesenthema ist. Und er hat ja, was du gesagt hast, dass wir jedes Mal überrascht werden, geht es ja darum, dass es keine 10-Jahres-Zyklen sind, sondern teilweise 80 Jahre, was so was die Finanzmärkte angeht, so diese Debt-Zyklen. Und dann Empires durchschnittlich bei 250 Jahren oder so, hat er damals in seinem Buch auch sehr gut irgendwie dargestellt, dass es kein einziger Imperium gab, der viel länger als das, keine Ahnung, 250, 300 Jahre gedauert hat. Und das passiert halt am Anfang sehr langsam und am Ende sehr schnell. Es ist halt slowly at first and all of a sudden ist der Spruch. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt langsam so, wir gehen von der slowly at first Richtung all of a sudden.
Und genau, von den verschiedenen Themen, die du genannt hast, Kapitalismus, staatliche Systeme, Jobs, ist das Thema Jobs ja die Dimension, mit der du dich auch ausführlicher beschäftigt hast.
Ja. Kann man sagen, ja.
Genau. Wie siehst du dort die Veränderung und wann hat diese Veränderung vielleicht auch angesetzt, dass dieses Verständnis, was wir vorher hatten, nicht mehr in der heutigen Umgebung funktioniert?
Ja, am Ende, also nichts existiert im Vakuum. Ne? Jobs sind natürlich vom wirtschaftlichen System abhängig, vom Regierungssystem abhängig und so weiter und so fort. Ich habe ja vor 10-12 Jahren angefangen, Talks über AI and the future of ... zu geben. Und da ging es um AI and the future of creativity, AI and the future of democracy und AI and the future of work. Und die Idee dahinter, und da habe ich wirklich angefangen, ein bisschen so tiefer zu bohren, um zu verstehen, warum arbeiten wir, was ist der Sinn von Arbeit und warum ist es uns so wichtig. In den Staaten gibt es so einen sehr interessanten Begriff, the Protestant Work Ethic. Und die Idee dahinter ist, dieser halt American Dream Idee. Ne? Du studierst, gehst zur Uni, kriegst einen Job, arbeitest dann 30, 40, whatever, Jahre lang, bis du in die Rente gehst, hast du dadurch genug Geld verdient, um ein Haus zu kaufen, zwei Autos, hast eine Frau, zwei Kinder, Frau bleibt zu Hause, die Kinder gehen zur Schule, gehen zur Uni, du kannst dir das leisten, dann gehst du in die Rente, das ist das ganze System und das ist so ein bisschen das Modell, was gerade heutzutage einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber ich will ja weniger darüber reden, dass das nicht funktioniert und mehr, dass der Selbstwert von Menschen wird so krass daran gemessen und es ist so krass davon abhängig. Wenn du einen Job hast, dann hast du deinen Zweck erreicht sozusagen. Und wenn du keinen Job hast, hast du deinen Zweck nicht erreicht. Deswegen ist ein Job am Ende zum Art Measure geworden von deinem Wert als Mensch, was ich halt für sehr, sehr, sehr gefährlich halte.
Also einen Job zu haben in dieser kapitalistischen Welt geht dir damit einher, dass du dir auch einen gewissen Lebensstandard leisten kannst.
Richtig.
Und das ist Teil unserer Identität.
Richtig, aber auch, dass du eigentlich ein produktiver Teil der Gesellschaft bist. Und das ist ja eher der Struggle, weil wenn du das von der anderen Seite betrachtest, Wert schaffen heißt ja nicht, also der Sinn eines Jobs ist nicht, oder der Sinn einer Firma, das sage ich ja immer, eine Firma ist nicht da, um Jobs zu kreieren. Trotz, was wir halt viel hören in der Politik und viel hören aus dem wirtschaftlichen Kreise. Eine Firma ist da, um Wert zu schaffen. Wenn die Mitarbeiter zum Wert beitragen, werden sie belohnt. Das ist für mich eher logisch. Ne? Ob es menschlich ist, ist nochmal was anderes. Aber es ist auf jeden Fall logisch. Das heißt, dein Job ist nicht da, damit du arbeiten kannst und ein gutes Leben hast, sondern dein Job ist da, damit du zum Erfolg und Wertschaffen des Firma beitragen kannst. Und wenn du das machst, dann wirst du belohnt. Und das Problem, was jetzt auf uns zukommt, ist, mehr und mehr können Firmen wertschaffen ohne menschliche Arbeit.
Und das haben wir ja sozusagen am Anfang der Digitalisierung auch schon gesehen, dass es ganz viel beispielsweise Softwarefirmen gibt, die einen wahnsinnigen Wert haben, aber im Vergleich sozusagen zu der Anzahl der Mitarbeiter, die sie dafür beschäftigen, ist eigentlich relativ minimal ist, weil sie absolut skalierbare Businessmodelle gebaut haben, bei denen Wert nicht mit mehr Arbeit von Menschen skaliert, sondern die Systeme,
absolut,
die Software selbst skalierbar ist. Also ja, damit hat es angefangen.
Absolut. Und Technologie ermöglicht immer mehr Automatisierungen und immer mehr Wege, wie man mit weniger Human Resources mehr schafft. Und das ist meiner Meinung nach normal. Ist halt nur, okay, das ist normal, zumindest logisch gesehen, aber menschlich gesehen ist es problematisch.
Weil wir diese feste Vorstellung davon haben, dass Wert einer Company durch Arbeit von Menschen erschaffen wird.
Genau. Und weil das führt dazu, dass es so eine Art Pyramide, eine Firma verdient, macht Gewinn. Das wird dann an, die haben ja Ex-Mitarbeiter, die Mitarbeiter bekommen Geld dafür, werden belohnt, zahlen ins System rein, finanziert das ganze System, was wir gerade haben. Und das wird gerade alles komplett in Frage gestellt.
Genau, und eine Gesellschaft, sagen wir mal beispielsweise wahrscheinlich bis in die 2000er rein irgendwo, wo es dann wirklich auch entsprechend angefangen hat, stärker und stärker mit der Digitalisierung, war, wie du gesagt, darauf ausgerichtet, okay, du studierst, du kriegst eine Arbeit, du schaffst einen Wertbeitrag über die Arbeit, der wird entsprechend belohnt und du hast ein sicheres Leben. Und kannst über die Sicherheit im Leben dich eventuell auch entsprechend weiterentwickeln und glücklich verweilen. Aber das wird jetzt mehr und mehr entkoppelt, weil Arbeit und Wert immer mehr entkoppelt.
Absolut. Werden. Und zwar ist es ja immer, es ist schon über die Jahre passiert. Es geht ja nicht nur um AI. Ne? Es ist vor zwei Generationen haben die Leute an einem Job gearbeitet, ihr ganzes Leben lang. Ich kenne kaum jemanden, der heutzutage in unsere Gruppe, oder in unserem Bubble sozusagen vielleicht, aber auch andere Bubbles, der 10 Jahre in einem Job ist oder länger. Das gibt es immer weniger. Ne, und Leute schulen sich um. Wenn du auf Technologie guckst, wenn du auf Programmiersprachen guckst, was die Leute vor 10 Jahren, welche Sprachen die benutzt haben, was sie heute benutzen und was sie vor 20 Jahren. Es ist einfach, es entwickelt sich alles viel zu schnell. Und deswegen habe ich immer gesagt, das Einzige, was Moore's Law nicht folgt, ist Menschen. Und das ist halt, glaube ich, so ein Riesenteil des Problems. Ne? Also Moore's Law ist ja diese Idee, dass alle paar Jahre wird alles entweder halb so teuer oder halb so schnell, was so Chips angeht. Und das ist ja genauso, was Technologie angeht, aber was Menschen überhaupt nicht. Und Menschen können sich ja nicht die ganze Zeit umschulen und kannst ja nicht umtrainieren, Upskilling und Reskilling. Und das sind für mich eher, da sehe ich die Gefahr, weil das ist fast ich würde jetzt nicht sagen so eine Lüge, aber das ist auf jeden Fall so ein idyllisches Szenario, was meiner Meinung nach nicht wirklich stimmt. Und zwar, du kannst ja nicht jeden upskillen und reskillen, A, und B, wir werden ja die Jobs nicht mehr brauchen. Nicht viel länger brauchen. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem.
Genau, also ich glaube, das Kernproblem ist, dass eine Gesellschaft funktioniert hat, dass Arbeit und Wert aneinander gekoppelt waren. Dadurch konnte jeder, der gearbeitet hat, seinen Unterhalt verdienen.
Genau.
Ja. Aber Wert wird entkoppelt von der Arbeit, weil beispielsweise jetzt auch schon Softwareunternehmen in den letzten Jahren, aber jetzt auch mehr und mehr sozusagen durch AI Unternehmen gebaut werden, die komplett entkoppelt werden oder zu großen Teilen entkoppelt werden von menschlichen Input.
Absolut. Also ich meine, im VC-Welt hört man häufig von dieser One-Person-Billion-Dollar-Company. Ne? So eine Art Pipe-Dream seit dieser AI-Revolution, die aktuellste AI-Revolution, wobei ich ja diese Begrifflichkeit nicht unbedingt mag. Und again, da kannst du immer sagen, ja, One-Person-Billion-Dollar-Company, spannend, aber was ist der Second Order? Weil vorher heißt One-Person oder 10-Person oder 100-Person-Billion-Dollar-Company. Das heißt, da hast du 100 Menschen, die davon profitiert haben, die dann im System wieder, wo Geld ins System reingeflossen ist, wo wir halt unsere Strukturen weiter finanzieren könnten. Und wenn du plötzlich eine Person hast, der zumindest finanziellen Wert in Milliarden von alleine kreiert, was passiert mit dieser 100 Menschen? Und was passiert mit deren Beiträgen zu unserer Gesellschaft? Und du kannst ja dann sagen, ja okay, wir versteuern mehr und puff, Problem gelöst. Ich glaube aber nicht, dass wir so die Probleme lösen. Es gab ja Goodhart's Law, ist eine Sache, die ich ja häufig erwähne. Und zwar, wenn ein Metrik zu einem Ziel wird, ist es kein guter Metrik mehr. Das benutzen wir halt voll oft im Product Development. When a metric becomes the target, it ceases to be a good metric. Interessanterweise hat das Goodhart zu Margaret Thatcher-Zeiten in England hat diese These entwickelt und das bezog sich damals auf die Finanzmärkte. Und ich finde, in unserer Gesellschaft benutzen wir das auch für Arbeitslosigkeit und Jobmärkte. Also der Fokus ist, lass mal sicherstellen, dass wir die Arbeitslosigkeitszahlen so niedrig wie möglich halten, weil wir glaubten, ja, wenn die Zahlen niedrig genug sind, dann sind Menschen zufrieden, dann geht es uns gut. Aber das basiert sich natürlich wieder auf vor 30, 40 Jahren, wo damals ein Job gereicht hat, war erfüllend genug und du hast ja deine Lebensziele dadurch erreicht, was ja nicht mehr der Fall ist. Und wenn wir einfach nur Jobs schützen wollen, dann wird das, glaube ich, zu einer Katastrophe führen in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren. Weil es geht ja nicht um Jobs schützen.
Innovation natürlich auch einfach manchmal mutwillig verhindert.
Ja, naja, verhindert, aber auch in so einer globalen Welt wie unsere kannst du nicht mithalten. Ja. Du bist nicht wettbewerbsfähig, wenn du das weiter so treibst.
Wann würdest du sagen, also jetzt, wenn wir die Entwicklung so ein bisschen skizzieren, ja, klar, aktuell ist gerade die Diskussion mehr als relevant, weil man natürlich auch jetzt durch OpenAI, ChatGPT auf einmal so eine prominente Customer-Facing-Company hat, die zeigt so, was entsprechend möglich ist und was kommt. Aber wann würdest du sagen, haben diese Entwicklung gestartet? So vom zeitlichen Rahmen, wann würdest du sagen, hat das gestartet? Weil beispielsweise du beschäftigst dich ja auch schon mit AI, schon relativ lang. Ich glaube, du hast auch in 2008 oder so deine
2012 angefangen mit Bilderkennung, Computer Vision.
Genau. Aber seit wann, so vom zeitlichen Verlauf, wann würdest du sagen, hat das angefangen? Diese Entkopplung.
So am Anfang der Information Age, würde ich sagen. Ja, oder? Kannst du auf jeden Fall 40, 50, 60 Jahren zurückgehen, ist ja, again, es geht ja nur darum, slowly at first, then all of a sudden. Okay. Ist ja so sehr langsam passiert und da hat man immer gesagt, ja, wir ersetzen irgendeine Reihe von Jobs mit dem anderen, weil wir uns immer auf die vorherigen Modelle bezogen haben, Industrial Revolution und. Und gerade sind wir in einer Phase, wo es alles sehr schnell passiert. Und natürlich dauert es noch ein paar Jahre, locker, aber wir sehen das heutzutage schon. Dieses ganze Agentic AI-Thema ist ja sehr spannend. Software-Programmierer können ersetzt werden, Designer können ersetzt werden, Content-Creator, Copywriter, Social-Media-Manager, aber auch so langsam, keine Ahnung, Anwälten, langsam alles, was mit Analyse von Dokumenten, also eigentlich White-Collar, was ja interessant ist. Es ist ja nicht der Blue-Collar, was ersetzt wird zuerst, sondern der White-Collar. Und es wird immer schneller passieren. Und es wird gerade, meiner Meinung nach, dauert es noch vielleicht 10 Jahre, bis wir wirklich eine ganz andere Welt, in einem ganz anderen Welt leben. Ich will eine Sache sagen. Ne? Ich bin eher langfristig eher optimistisch, weil ich glaube, wir haben dann dadurch eine Generation, die strugglen wird. Und das ist die Generation, die nochmal ihr Selbstwert so krass von Arbeit und Produktivität in dem Sinne gekoppelt hat. Danach haben wir meiner Meinung nach eine Art neue Renaissance. Also wenn wir unseren Weg daraus finden und wenn wir einen Weg finden, wie wir Systeme neu gestalten, dass unsere Gesellschaft weiter funktionieren kann, dann haben wir eine neue Renaissance. Weil ich glaube, viele Menschen werden dadurch sich entfalten und haben die Möglichkeit, was Cooleres, was Inspirierendes, was anderes zu machen. Weil wir Menschen sind ja, glaube ich, alle getrieben, was zu kreieren. Und das klingt manchmal häufig eher so ein bisschen arrogant, beziehungsweise eher so ein bisschen elitär, was ich sage. Und ich meine es nicht so, aber was ich meine ist, es gibt viele Jobs, die Leute machen, weil aus Not und nicht, weil sie irgendwie sagen, ja, das ist mein Traum, das ist mein Lebenstraum. Und wenn ein Algorithmus das automatisieren kann, dann sollten Menschen das nicht machen, sondern halt Zeit haben, um zu schreiben, um zu kreieren, um Kunst zu machen, um wirklich so sich zu selbst aktualisieren. Und ich glaube, deswegen bin ich ja eher das optimistisch long term.
Also Selbstaktualisierung ist ja Selbstverwirklichung. Und da sind wir dann
Selbstverwirklichung.
Bei Maslow eigentlich entsprechend gelandet, dass wir nicht mehr Sorge dafür tragen müssen, unsere Grundversorgung beispielsweise sicherzustellen, ja, dass wir sicher sind, sondern dass wir, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen besser erläutern, was für dich sozusagen Selbstverwirklichung heißt in dem Kontext, dass wir uns mit unserer Neugier, unseren Interessen?
Ja, ich meine, wir hatten mal, du und ich, über den Sinn des Lebens mal gesprochen. Ne? Und es geht ja darum letztendlich, warum bin ich hier? Was mache ich denn hier? Und das ist, glaube ich, der Teil, der so vielleicht arrogant klingt, aber es gibt viele Jobs, die Leute machen nochmal aus Not und nicht, weil sie davon geträumt haben, sondern weil sie halt vielleicht einen Mangel an Ressourcen haben. Sei es jetzt Grundeinkommen, was auch immer, also ich weiß ja nicht, was die Modelle sein werden, aber wenn die Modelle Menschen ermöglichen, dann tatsächlich zu träumen.
Es geht ein bisschen auf die Frage, was würdest du machen, wenn genau. du dir keine Gedanken machen müsstest über
Richtig.
Dein Grundeinkommen, dein dass das Grundeinkommen. Alles sichergestellt wird, Absolut. Welchen sozusagen Interessen, Talenten, kreativen Ideen würdest du nachgehen?
Richtig. Ja. Und muss ja auch nicht kreativ sein. Es kann auch Service, es kann auch Acts of Service sein. Mhm. Kann auch, dass du nur noch ehrenamtlich Volontärarbeit machst. Kann sein, dass du dann einfach in irgendeinem Kloster lebst und schreibst und nichts machst. Kann sein, dass du nur in Tulum am Feiern bist. Darum geht es nicht, jedem seins, aber ich glaube, da müssen wir überlegen, wie können wir so eine Welt kreieren, anstatt wie können wir unsere existierenden Systeme und existierende Modelle einfach stärken, vor allem die Modelle und die Systeme, die gerade meiner Meinung nach am Limit sind oder am Ende sind.
Okay, wir sind ja jetzt in das System Arbeit eingetaucht. Klar, hat das natürlich auch Wechselwirkung zu, wie sind wir als Staat organisiert? Also das hat Absolut. Sehr viele Wechselwirkungen zu anderen Dimensionen. Was würdest du jedoch sagen, wenn wir uns überlegen, welche Fragen gelöst werden müssen, damit wir zu dieser neuen Renaissance sozusagen kommen? Was sind die dringendsten Fragen, die deiner Meinung kurz- und mittelfristig gelöst werden müssen?
Schwierig. Es sind meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, so für mich gerade der Single wichtigste Issue, ist Wirtschaft, meiner Meinung nach. Also Wirtschaft und Finanzmärkte und Wirtschaft und Finanzen. Wir müssen einfach einen Weg finden raus aus dem aktuellen System, beziehungsweise einen Weg finden, unser existierendes System zu skalieren. Und weiter, also wenn jetzt auf Deutschland bezogen ist, einfach wieder wettbewerbsfähig zu sein, wieder innovativ zu sein und vielleicht schlanker als Bürokratie. Schwer zu sagen. Ich kann ja, habe ja nicht unbedingt Antworten, aber ich sehe auf jeden Fall die Probleme und merke, dass wir immer weniger Zeit haben, die Probleme zu lösen.
Lass mich ein bisschen anders verpacken, um da vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden. Du hast ja selbst in den letzten knapp 5 Jahren über 50 Angel-Tickets gemacht. Mhm. Ja? Und bis jetzt nach deiner Zeit als Unternehmer gehst du immer mehr in diese Investorenrichtung.
Ja.
Und ich weiß, das hast du im Vorgespräch erwähnt, dass diese Thesen und diese Beobachtung für dich auch eine große Rolle spielen für deine eigenen Investment-Thesen und die daraus sozusagen Entscheidungen, in was für Themen du investierst. Wenn es jetzt um dieses Thema, um diese Dimension Arbeit letzten Endes geht und Lösung für die Zukunft, nach was für Themen würdest du dort Ausschau halten?
Okay, also könntest sagen, es gibt ja ein Cluster von Themen, und zwar Economics und Civic Infrastructure, würde ich sagen. Also da Investitionen in GovTech, Investitionen in Urban Spaces, Smart Cities, aber auch Education, Bildung grundsätzlich. Reskilling, Upskilling, auch wenn das nur bedingt einen Impact hat. Bürokratie teilweise reduzieren. Das ist, glaube ich, so auf eine Government und GovTech und Civic Infrastructure Ebene. Ich glaube, wir sollten einfach volle Kanne in diese technologische Welt reingehen. Ne? Wir können Fortschritt nicht verhindern.
Konkret?
Wir müssen ja nochmal überlegen, wie sehen Arbeitsmärkte und wie strukturieren wir Arbeitsmärkte, was ist so Arbeitsrecht, keine Ahnung. Wir müssen in der Lage sein, wenn wir Firmen, wenn wir neue Firmen gründen. Wir müssen in der Lage sein, diese Billion-Dollar-Companies auch hier zu kreieren und nicht irgendwie gezwungen werden, ihr müsst ja Ex-Mitarbeiter haben oder ihr müsst ja whatever, weil ich glaube, die Lösung ist wirtschaftlich auf vielen Ebenen und wenn wir eine starke Wirtschaft haben, dann können wir auch die Zeit und Geld investieren in diese neuen Modelle, um zu verstehen, um herauszufinden, um Lösungen zu finden fürs Longtail sozusagen. Ich habe ja nicht überall und unbedingt immer Lösungen und Antworten. Ne? Ich arbeite gerade auch parallel daran.
Ja,
aber wenn du mich fragst, wo ich investiere, ich würde trotzdem in solche Technologien investieren, die rein theoretisch Jobs automatisieren, aber gleichzeitig würde ich investieren in Bildung, in Reskilling, in Upskilling und in GovTech-Systeme, die einfach unsere Regierungssysteme zwingen, auch sich zu adaptieren und sich zu beschleunigen und zu evolven, damit sie mithalten können.
Inwiefern, also Regierungssysteme, also was wären da sozusagen Innovation und Erneuerung, die du als wichtig erachtest, damit sie mithalten können?
Also ich würde sagen, the D-Word, ne? Digitalisierung. Okay. Was ja eigentlich nichts sagt und gleichzeitig alles sagt.
Da sind wir ja leider.
Also ich finde so ein bisschen der Service Nature von dem Government, das ist ja eher die zweite Frage. Es geht ja eigentlich nicht, also ich würde sagen fast diese Purpose of Work ist ja fast eine philosophische Frage, die ja aber sehr, sehr eng gekoppelt ist an the Purpose of Government, was ja auch, ich meine, Purpose ist ja immer philosophisch, aber warum sind Regierungssysteme da? Und das ist ja eine Frage, die wir uns selten stellen. Ne? Und wo ich mich gerade befinde, ist ja eher so ziemlich früh auf dieser Reise, dass ich jetzt gemerkt habe, hey, hier sind die Probleme und ich habe ein paar Ideen, was die Lösungen sind, aber ich versuche gerade so vom vom Grund aufzugehen und zu sagen, okay, warum gibt es Jobs? Was ist der Sinn? What's the purpose of a job? What's the purpose of a government? Das ist eine Frage, die viele Leute sich nicht stellen, weil wir gehen davon aus, ja, ein Regierungssystem existiert und deswegen müssen wir das behalten und müssen wir das schützen. Ich will jetzt nicht unbedingt auf die USA blicken, weil da passiert auch einiges ziemlich crazy und ich will ja auch definitiv nicht loben, aber ein Teil von diesem Doge-Effort finde ich interessant und zwar, du kannst es so betrachten, hey, wir hinterfragen gerade der Sinn oder der Zweck von verschiedenen Programmen, verschiedenen Systemen, verschiedene. Ich finde es nicht annähernd sehr gut oder sehr, also ich will es jetzt nicht so urteilen, aber ich will nur sagen, diese kritische Betrachtung ist ja wichtig. Wir müssen es hinterfragen. Warum ist unsere Digitalisierung, warum scheitert wir an Digitalisierung seit Jahrzehnten? Warum brauche ich 6 Monate, um einen Ausweis zu erneuern? Warum ist der Finanzamt so kompliziert? Also das sind Dinge, die man digitalisieren kann, die man optimieren kann. Es hängt ja aber eher darum, in erster Reihe, dass wir uns fragen, why? What's the purpose? Warum existiert dieses System? Warum existiert das? Warum zahlen wir Steuern?
Die eine Frage ist, wie können wir das bestehende System effizienter machen? Und wir sehen ja, dass auch beispielsweise skandinavische Länder teilweise seit 10 Jahre voraus sind in der Digitalisierung. Ja. Ja. Und einfach auch schlankere Regierungsapparate haben.
Ja, kleinere Länder haben das einfacher. Ist ja so, ist
Fakt. Stimmt auch wiederum. Ja. Aber generell auch wegen halt Digitalisierung schlankere Regierungsapparate entsprechend haben, die weniger Kosten erzeugen. Ja,
ja,
das ist unter anderem eine Frage. Aber du gehst jetzt auch noch mal viel weiter. Wozu brauchen wir Regierungsapparate?
Ja, ich will jetzt nicht so weit gehen. Es geht ja nicht darum, also ich hinterfrage nicht jetzt die es ist keine Daseinsberechtigungsfrage, sondern einfach, what's the purpose? Also nicht im Sinne von, brauchen wir das, sondern warum brauchen wir das? Warum ist es da? Was bedeutet der Staat für dich? Und das ist ja eine Frage, die viele Menschen nicht unbedingt, also viele glauben, dass sie es beantworten können, aber bisher habe ich sehr selten eine klare Antwort bekommen, die Sinn macht. Also der Staat für mich zum Beispiel, der Staat sollte mir nicht sagen, wie ich, wem ich lieben darf. Das ist ja kein Job des Staates. Oder welche Bücher ich lesen darf. Das ist auch kein Job des Staates. Sicherheit, ja. Dienstleistungen, ja. Eine gewisse Grundversorgung, ja. Aber wo hört es auf? Und da haben viele von uns einfach unterschiedliche Meinungen.
Okay, Bücher fand ich jetzt interessant, weil auch also Bildungssystem, was entsprechend vorgegeben ist,
ja,
ist ja auch durch eine staatliche Instanz zum Großteil. Es gibt natürlich auch Privatschulen.
Finde ich super. Aber das ist jetzt so ein Luxus, was wir hier haben in Deutschland, dass Bildung einfach mehr oder weniger kostenfrei ist. Das ist super. Und ich bin auch dafür. Und das ist ein Argument, wo man sagt, okay, ja klar, sollten wir behalten. Oder sollten wir fordern? Oder sollten wir unterstützen?
Nee, ich kam drauf, weil du gesagt hast, weil der Staat soll dir nicht vorschreiben, was für Bücher du liest.
Ja. Und?
War das Privatleben?
Nee, es geht ja eher um Privatleben. Und zwar nur ein random Beispiel von Dingen, wo ich denke, hey, der Staat hat da nicht unbedingt zu suchen. Und da gab es ja auch in der Geschichte Momente, wo der Staat entschieden hat, hey, das darfst du nicht lesen.
Okay.
In den Staaten gab es ja auch, in Deutschland natürlich, müssen wir nicht darüber reden. Und was ich damit sagen will, ist, diese Frage, warum haben wir einen Staat, was ist so der Zweck, warum ist ein Staat, warum ist dieser Riesenorgan mit Millionen von Mitarbeitern und so weiter und so fort da, wofür ist es da, warum ist es da? Ja. Defense, Kriege, Sicherheit. Wirtschaft, Sicherheit, Bildung, Regulierung, bis zu welchem Grad? Das sind ja all die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und das ist, glaube ich, so, womit ich mich versuche auch zu beschäftigen. Weil das Modell ist gerade, also ein Staat ist ja nicht von Gott gegeben. Das ist ja nicht heilig. Das ist ja, und da, wir hatten auch über Bücher gesprochen, dieser Sovereign Individual Buch, was mich schon krass über die Jahre inspiriert hat, der geht ja durch die Geschichte von solchen Systemen. Ne? Und da hat es ja jahrelang oder Jahrzehnte, jahrhundertelang in Europa war er Rom und der Papst, die Kirche, war ja einfach das End-All-Be-All von Systemen. Ne? Und sie haben ja alles entschieden, alles für uns entschieden. War das jetzt, also was ist der Zweck da von dem System? Ne? Kontrolle und whatever. Und das haben Menschen irgendwann auch hinterfragt. Und
interessant.
Weißt du, das ist ja genau das Gleiche. Ich weiß,
wir springen Nee, ist auch ein Thema. Das haben wir auch kurz in einem der letzten Podcasts geschnitten mit Alex, der viel halt im Krypto-Web3-Space investiert hat.
Ja klar, die Crypto-Bros mögen
Sovereign Individual. Genau. Weil es halt auch die Daseinsberechtigung von Finanzsystemen oder wie Finanzsysteme letztendlich gestaltet sind, entsprechend hinterfragt. Lass uns nochmal zurück zu deinen Investments gehen über die letzten 5 Jahre. Was waren dort deine Thesen gewesen? Weil ich weiß ja, dass du aktuell daran sitzt, ja, diese Thesen, die auch aufgrund dieser Beobachtung, die wir eben besprochen haben, sich gerade bei dir entsprechend entwickeln, wirklich zu konkretisieren. Aber wie bist du in den letzten 5 Jahren davor vorgegangen?
Ziemlich random, würde ich sagen. Oh Gott. Ich hab ein bisschen viel investiert. Ich habe auch Glück gehabt,
tatsächlich. Genau, aber hat ein paar Mal geklappt.
Ja. Schon. Auf jeden Fall einige gute Investments gemacht. Und wenn ich da, also da kann ich nur sagen, es sind eher die Unternehmer als alles anders. Also natürlich habe ich ein paar Werte in dem Fall oder ein paar eigene Grundregeln. Ich habe zum Beispiel entschieden, in Social Media nicht zu investieren. Deswegen alles, was so Attention Economy angeht, not my jam. Ich habe ja gemerkt, gerne aufgrund dieser These, dass viele, nicht alle, aber viele Companies in einem Attention Economy Space, wie auch immer du das definieren willst, sind gesellschaftlich schädlich. Deswegen investiere ich da nicht. Keine Social Networks, keine TikTok-Competitors, was auch immer. Es gibt andere Bereiche, wo ich nicht investiere, weil ich mich nicht gut genug auskenne. Gaming als Beispiel.
Das ist eines wertebasiert. Dann schließt du gewisse Themen aus, weil du sagst, okay, da hast du kein tieferes Wissen.
100 Pro. Interessanterweise, ich interessiere mich für neue Themen die ganze Zeit. Deswegen würde ich jetzt nicht explizit sagen, hey, wenn ich im Space mich nicht auskenne, würde ich nicht investieren. Aber es gibt Spaces, wo ich merke, also ich habe ja Freunde, die Gaming-Experten sind und Gaming-Investoren sind. It's their job. Die kennen sich einfach so gut aus, die kennen einfach diese Patterns, die Mustern, und die können ja dadurch Unternehmer deutlich mehr helfen. Aber für mich privat, ich habe ja in alles Mögliche investiert, von Food Companies in den Staaten zu oder Longevity Companies zu Border Control Firmen in irgendwelche Inseln bis zu Cannabis Factories in Deutschland. Also
es war
across the board. Es geht ja hauptsächlich meistens um die Founder. Und ich glaube, so, ich schaue mal nach Obsessive Founder, Leute, die ein bisschen zu krass mit dem Thema obsessed sind, das merkst du auch relativ schnell. Optimistische Founder, weil ich finde, du musst ja als Early Stage, vor allem Gründer, du brauchst nicht. Ja unheimlich viel Optimismus. Es ist sonst hältst du einfach nicht durch.
Den Rollercoaster nicht durch.
Und Curiosity, weil du musst ja auch irgendwie diese Neugier haben. Das sind so, glaube ich, die drei Merkmale, wonach ich schaue, was Founder angeht. Und was Themen, wie gesagt, across the board, es gibt ja immer neue interessante Bereiche und das ist halt das Coole daran, glaube ich.
Also zusammengefasst, in den letzten Jahren wertebasiert hast du ein paar Sachen ausgeschlossen, aber du hast schon einfach, also Gründerteam hat im Mittelpunkt gestanden und da hattest du deine Kriterien, wo du gesagt hast, okay, den traust du zu, eine erfolgreiche Company aufzubauen. Aber ansonsten war es bis jetzt stark diversifiziert gewesen.
Ja, total. Also wie gesagt, von Health bis Food bis AI, Infrastructure bis SaaS, B2B, B2C, überall.
Was waren die erfolgreichsten bis dato? Ich meine, ist ja jetzt noch nicht so lange, aber was sich jetzt so abzeichnet schon.
Also es gibt viele Firmen im Portfolio, worauf ich stolz bin. Natürlich ganz früh war Gorillas, war als erster Investor, war eine gute Investment für mich persönlich. Kittel ist eine Company, worauf ich sehr stolz bin. Nicolas ist ein super Founder, mit dem habe ich auch ewig gearbeitet zusammen, also on the side sozusagen gearbeitet, bevor wir investiert haben. Ich will jetzt nicht Mentoring sagen, aber ich habe ihm einfach unterstützt, geholfen, viel gebrainstormt, viel so Strategie zusammengearbeitet, ausgearbeitet. Lakera ist eine Company in der Schweiz, die krass abgeht. Novus in New York beschäftigen sich mit dem Bereich Longevity und das ist halt ein Bereich, was mich persönlich sehr interessiert. Mhm. Denen geht es auch richtig gut. Positive Food auf der Westküste bietet sustainable, healthy Grab-and-Go-Meals, gerade in viele der Top-Retail-Dots, geht auch richtig gut. Software hier in Berlin, es ist No-Code-Software-Company, auch super nice. Ja, also schon einige Investments, wo ich stolz bin.
Okay. Und wo hattest du die größten Learnings gemacht, bei welchen Investments?
Wie gesagt, ich hab ja viel Glück gehabt und für jemanden, der halt viel über Systeme und Mental Models und so weiter, ich vertraue, glaube ich, so ein bisschen meinem Instinkt. Das ist so ein bisschen diese Gut-Feeling.
Ich sage Learnings, weil ich hatte vor Jahren mit Christian Nagelmann ein Interview gehabt von Early Bird. Ich glaube, er meinte so, die ersten 20 Millionen, die er investiert hat, das war sozusagen die Ausbildung, gell? Wo er erstmal Fehler gemacht hat.
Ja, also Luxus habe ich jetzt nicht.
Ob das 20 Millionen waren, Fragezeichen, aber er meinte, es braucht halt, also es war sehr kostbar, auch diese Fehler zu machen, um ein gestandener Investor zu werden. Und aus der Perspektive heraus gefragt, ja, wo hast du jetzt vielleicht auch Investitionen gemacht, wo du jetzt sagst im Nachhinein, okay, hat nicht geklappt, aber daraus hast du das oder das mitgenommen?
Also ich lerne auf jeden Fall, ich habe ein paar Investments im D2C gemacht, Direct to Consumer, gerade in der so 2020-2021 Welle, wo im Prinzip einfach alle gekauft haben online, alle diese Firmen gingen durch die Decke, aber dann kam ja von Apple diese Privacy Changes. Mhm. Und plötzlich sind die Kosten durch die Decke gegangen und viele von diesen Firmen sind tatsächlich dann gestorben. Und da habe ich gelernt, dass es auch nicht meine Stärke war, weil ich ja nicht der so zahlengetriebene, Excel-Modell analysierende Early-Stage-Investor bin, sondern einfach Vision-Driven. Und das Problem mit Vision-Driven ist, auf der einen Seite hast du eine krasse Conviction, aber auf der anderen Seite also es ist schon impulsiv. Ne? Ich investiere sehr schnell und darauf bestehe ich, weil als Early-Stage-Investor willst du jetzt der Founder nicht ohne Ende beschäftigen mit DD und mit Pitching und so weiter und so fort, vor allem für die Checkgröße, die ich schreibe. Also da gibt es auf diesen Ebenen überall Learnings. Ich glaube, am schwierigsten ist zu erkennen, wann ich nicht mehr helfen sollte oder wenn ich auf meine eigene Zeit aufpassen müsste, weil ich arbeite gerne zusammen mit den Foundern, wo ich investiere, beim Fundraising, beim Business Strategy, beim Product, bei Design, Tech Adoption, was auch immer. Und ich stecke auch ziemlich viel Zeit rein nach meinem Investment. Und das ist ja, da baut man ja natürlich halt persönliche Beziehungen. Und das ist ja immer schwierig, dann irgendwann zu erkennen, ah, okay, shit, das hier wird nicht erfolgreich sein. Mhm. Und das zu erkennen ist eine Sache und dann irgendwie tatsächlich dann zu sagen, hey, ich muss auf meine eigene Zeit achten, auf meine eigene enge Ressourcen aufpassen und ich kann ja nicht mehr einmal die Woche eine Stunde mit dir telefonieren oder das sind, glaube ich, die schwierigsten Learnings oder die wichtigsten Learnings.
Also nur, wenn es nicht erfolgreich wird oder auch generell, dass man irgendwann sich ein bisschen rauslösen muss?
Das Rauslösen passiert von alleine, das ist ja kein Learning in dem Sinne.
Okay.
Aber wenn es nicht funktioniert, und du willst auch natürlich dem Founder das nicht unbedingt so sagen, auf der anderen Seite bin ich der Meinung, als Investor sollte man vielleicht ein bisschen offener und ehrlicher sein. Und dann sehen wir halt häufig im VC-Welt, dass ein Nein bekommst du so selten. Du bekommst ja immer, ja vielleicht, lass schauen, viele Investoren wollen warten, bis andere Investoren dann dieser Investment de-risken. Das mag ich nicht. Ich sage gerne ja oder nein, sehr schnell. Und das machen wir halt in meinem Angel Syndicate bei Expedite auch sehr gut. Also da sind meine Partner einfach so gut an, constructive Feedback zu geben, vor allem bei Absagen. Und das machen wir schnell. Und das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig, weil auch wenn es weh tut, beziehungsweise auch wenn der Founder dann sagt, hey, ihr habt keine Ahnung, zumindest hat er eine klare Ansage von uns, eine klare Antwort von uns und nicht jetzt eine, lass mal abwarten. Das ist schwierig und auf der anderen Seite ist auch schwierig, nachdem ich investiert habe, dann irgendwann zu sagen, hey, ich glaube nicht mehr, dass dein Baby erfolgreich wird. Und da bin ich immer noch am Lernen, wie man das am besten formuliert, wie man das am besten sagt, weil natürlich kann ich halt falsch liegen oder soll ich hoffentlich auch oft genug falsch liegen, weil ich kenne ja nicht alle Faktoren und deswegen will man dann nicht unbedingt dem Founder das sagen, aber gleichzeitig willst du dich ein bisschen zurückziehen, weil du sagst, hey, ich glaube persönlich nicht mehr daran und deswegen will ich ja meine Zeit woanders investieren und nicht unbedingt hier.
Ich glaube, das ist die Problematik, die man in unterschiedlichen Lebenssituationen hat im professionellen Kontext. Du hast ja auch eine Beziehung zu dem Founder aufgebaut, du willst ihn jetzt persönlich nicht sagen, also du hast eine persönliche Beziehung und du hast eine professionelle Beziehung, ja? Und aus der professionellen Brille sagst du einfach, hey, ich muss meine Zeit anders allokieren. Du möchtest ihn aber ja eigentlich persönlich nicht irgendwo ein schlechtes Gefühl geben. Ganz simpel. Und deswegen ist es vielleicht manchmal auch schwer, das zu kommunizieren.
Ja, ich meine, ein schlechtes Gefühl, du musst damit auch als Founder, das ist das Bread and Butter. Ne? Du musst ja mit Rejection umgehen. Es muss umgehen können. Es ist genauso wie Sales, genauso wie all. Also du musst lernen, damit umzugehen, weil definitiv, das kannst du nicht persönlich nehmen. Klar gibt es ja Companies, die das nie als Problem haben, weil es denen einfach nur gut geht. Aber es gibt ja die meisten Companies, kriegen Reject nach Rejection. Und was ich ja zum Beispiel immer meinen Podcast sage, ist, du brauchst hier nur ein Ja. Du brauchst nur einen Investor, der Ja sagt. Deswegen, klar, ist es egal, ob 20 oder 30 absagen. Also du brauchst ja nur der eine Investor, der sagt, ich glaube daran, I'll do it. Aber sobald du drin bist, wie gesagt, es ist, ja klar, du sagst, es ist professionell, aber es ist keine reine professionelle Beziehung, wie, keine Ahnung, Bankkredit aufzunehmen. Das ist schon eine persönliche Beziehung auch, weil der Founder, die meisten Founder oder die erfolgreichsten Founder, würde ich sagen, bei denen ist ja diese Linie sehr, sehr, sehr vage, ne? Zwischen was ist persönlich und was ist beruflich, was ist professionell. Also das Work-Life-Balance existiert nicht in der Form. Deswegen jemandem zu sagen, hey, ich will mich zurückziehen oder ich habe ja für meine Zeit woanders. Es ist genauso wie in einer Beziehung, deine Freundin zu sagen, ich will meine Zeit woanders investieren aber gerade.
Ich meine, das ist ja jetzt keine, es ist ja die Entscheidung, hey, aktuell läuft dein Business so und so und ich muss meine Zeit auch schauen, dass ich die effizient allokiere und leider kann ich nicht mehr so viel dafür allokieren.
Klar. Das rein ist ja rational. Macht das Sinn.
Ist ja nichts gegen ihn, gegen seine. Ja, okay. Es ist
also versuch das mal auf eine persönliche Beziehung, sei es jetzt romantisch oder freundschaftlich, genau dieser Formulierung anzuwenden. Und überleg mal, wie die Person auf der anderen Seite. Du bist gerade in du investierst gerade viel Zeit in irgendwie Essen und mit dir und die Freunde und ich finde, für mich passt das nicht und ich will meine Zeit. Das ist ja im Prinzip, du machst Schluss mit einem Freund. Deswegen, es ist schon klar, auf Papier macht das Sinn, aber in Reality ist es schon nicht so einfach.
Genau, es ist nicht einfach. lass mir es so stehen, weil halt immer, wir sind Menschen, wir haben Emotionen und es spielt halt immer mit eine Rolle. Man kann es besser und schlechter machen.
Absolut. Auch schwierig, eine andere Sache ist tatsächlich, als Founder letztendlich, als jemand, ich meine, als Investor bist du auch irgendwie eine Art Founder, aber als jemand, der schon Operator in mehrere Companies war, wenn du Early Stage investierst in eine Firma, du willst ja mitmachen irgendwie, du willst ja mitgestalten, du willst ja probieren zumindest, aber eigentlich bist du nicht dafür da. Das ist nicht deine Raison, das ist nicht der Grund, warum du da bist. Und es ist halt immer schwierig, so ein bisschen sich zurückzuziehen und zu sagen, hey, ich glaube, das ist die falsche Richtung, aber du kannst ja nur Input geben und nicht mitsteuern. Und das ist so ein bisschen eine sehr interessante Balancing Act. Und du willst ja auch natürlich die Founder nicht haben, die einfach, egal was du sagst, genau reagieren und das machen, weil du brauchst so ein bisschen Widerstand. Du brauchst einen Founder, der einfach diese Conviction hat, diese Vision hat. Weil es ist nicht deine Company, sondern deren. Das ist die andere Learning.
Genau,
das ist
ein Spannungsfeld.
Ein anderes Muster, wo ich gemerkt habe, bei Founder, und zum Glück bin ich häufig in der Lage, wo ich halt mit Founder arbeite, bevor ich investiere, oder zumindest ein bisschen wiederholt, helfe, whatever. Und dann merke ich, der Founder, der einfach immer zuhört und immer das macht, was ich vorschlage, ist ja für mich eher so eine Anti-Pattern. Das ist auf jeden Fall für mich so eine Pattern, will ich da investieren? Das ist eher, bin ich eher skeptisch.
Ja, also kann ich verstehen, weil letzten Endes geht es ja auch darum, als Gründer durch den Widerstand hindurch zu navigieren und irgendwo für sich ein Selbstbewusstsein zu haben, das ist die richtige Richtung und das macht vielleicht 95% nicht so oder 99% nicht so, aber dadurch kann es auch ein überdimensionaler Erfolg sein, weil ich was sehe, was der Rest nicht sieht. Ja?
Genau,
Konformisten,
also
wenn du mal Konformität letzten Endes suchst.
Je nach Business. Ne? Und es gibt ja viele Founder, die Businesses kreiert haben, Startups kreiert haben, wo das nicht der Fall ist. Keine Ahnung, in der E-Commerce-Boom. Das ist ein ganz anderen Approach zu Company-Building.
Weniger Innovation, mehr Prozessorientierung,
Wahrscheinlichkeit. Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, weniger vielleicht technologischer Innovation oder weniger disruptiver Innovation, aber auf jeden Fall Innovation auf der Execution-Ebene. Also für mich ist Rocket Internet, weil Rocket Internet ziemlich innovativ. Ich weiß, dass viele sagen, hey, das ist eine Copycat. Für mich ist das eher, nee, die haben ja jetzt nicht unbedingt Tech-Innovation getrieben, aber Company Building, Innovation, Execution Innovation ist schon sehr interessant. Das ist auch nicht meine Stärke, das ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd sozusagen, aber ich sehe da auch auf der Ebene viel Innovation. Ist halt nur das ist der Bereich, wo ich investiere.
Aber interessanter Gedanke, weil sonst wird es immer sehr einfach abgestempelt, so Copycat. Ne? Aber sie haben was ganz anderes, also anders gemacht, oder sie haben was so gemacht, wie wir es in Deutschland noch nicht hatten, wie sie sozusagen Trends beobachtet haben, die im Ausland waren und hier durch eine exzellente Execution große Companies aufgebaut haben.
Ja, ist ja vielleicht
Trial and Error.
Kann es ja vielleicht so ein bisschen uncool sein, aber so what? Und die haben es nicht nur hier, sie haben es wirklich, also Rocket hat ja in Südamerika, in Südostasien, in Afrika richtig riesen Companies aufgebaut. Not my jam, aber Respekt. Ja. Hey, also es ist, again, wir leben in einer Welt, wo alles auf dem Spektrum ist, außer Meinungen. Und das finde ich absurd, ne? Weil Meinungen dürfen nicht binär sein. Ist ja auch, es kann sein, dass ich nicht cool finde, eine Idee einfach eins zu eins zu kopieren. Aber ich kann ja trotzdem sagen, hey, Respekt, du hast es geschafft. Facebook haben sie die meisten nicht geschafft zu klonen, aber Groupon schon. Why?
Ja, das ist eine schöne Überleitung. Die Welt ist kompliziert. Das hast du eben gesagt oder du hast gesagt, es ist nicht ganz klar. Und du meinst auch schon im Vorgespräch, dass du oft diese Aussage verwendest und Freunde zu dir auch oft sagen so, hey, Ramzi, bezieh doch mal eine klare Position. Mhm. Warum ist die Welt so kompliziert?
Warum die Welt so kompliziert ist? Weil es riesig ist, weil es Tausende von verschiedenen Systemen, Makro, Mikro, die alle miteinander im Zusammenhang, also unsere Existenz, dass wir existieren, ist ja absurd, statistisch gesehen absurd unrealistisch. Klar ist die Welt kompliziert. Wir wollen es immer vereinfachen, wir versuchen immer, vor allem bei emotionalen Themen, und da, by the way, da leide ich immer drunter, weil das, bei emotionalen Themen versuche ich, die Dinge zu intellektualisieren. Und dann bekomme ich von der anderen Seite, von Freunden halt häufig, das sollst du nicht machen. Und in dem Moment denke ich, stimmt, du hast recht. Ich sollte nicht jetzt aus einem emotionalen Thema eine rationale, intellektuelle Gespräch machen. Aber im Nachhinein merke ich, nee, tatsächlich, das ist genauso der richtige Weg oder der richtige Weg sozusagen. Was ich damit sagen will, ist, klar, am einfachsten sagst du, der ist böse und der ist gut. Am einfachsten sagst du, das mag ich, das mag ich nicht.
Also binär schwarz-weiß.
Binär, aber leider schwarz-weiß, haben wir viele Vorstufen. Ich glaube eher stark daran und ich vertraue auch Menschen nicht, die beziehungsweise ich persönlich habe starke Meinungen zu vielen Themen, aber ich ändere meine Meinung auch und ich bin sehr offen dafür. Und ich bin stolz darauf tatsächlich, so strong opinions, weakly held. Ich glaube, deswegen suche ich auch häufig diese schwierigen Gespräche, um meine Thesen so ein bisschen zu Stress testen. Ja, und dann, wie gesagt, es ist häufig der Fall, dass am einfachsten sagst du gut, bad, aber meistens ist das eher gray. Und in dieser Gray, natürlich ist alles so ein bisschen schwammig, ist nicht so klar. Das heißt, das macht dein Leben nicht einfacher, weil da wirst du gechallenged. Als Extrembeispiel, und das ist so ein bisschen mein Weltbild, und da habe ich zurzeit natürlich häufig sehr, sehr, sehr heiße Diskussionen mit vielen Freunden. Wir bezeichnen alles, was wir nicht mögen, als faschistisch oder Nazi. Gerade. Alle sind Nazis außer ich. So ein bisschen gefühlt. Ne? Und das kann ich einfach nicht unterschreiben. Deswegen, das führt zum Beispiel häufig zu krasse Diskussionen, weil es ist ja am einfachsten zu sagen, hey, alle, die diese Welt anders sehen, sind meine Gegner, die sind alle böse, ich bin gut. Ich und mein Bubble sind gut und alle anderen sind schlecht. Und das, da kannst du halt ruhig schlafen. Da kannst du wahrscheinlich auch alles rechtfertigen, was du an Entscheidungen, die du triffst oder an Aussagen, die du triffst und so weiter. Das mag ich aber persönlich nicht, weil, ja klar, das macht dein Leben einfacher, aber das ist nicht richtig, finde ich.
Ich verstehe, was du damit meinst. Die Welt ist kompliziert und es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern es gibt viele Grauzonen. Du meintest, das wirklich auch zu verstehen und damit entsprechend umzugehen, dort hat dir einerseits System Thinking geholfen und zu verstehen, dass es auch immer einen Second- und einen Third-Order-Effekt gibt.
Ja.
Ja. Und wenn du mit Freunden, Bekannten, Geschäftskollegen darüber sprichst, ja, dann ist es halt komplex.
Ja.
Ja. Hast du ein Beispiel, und wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen über dieses Thema Arbeit gesprochen, sind da schon reingetaucht, wo du es mal so ein bisschen erläutern kannst, diese komplizierte Komplexität?
Ja, klar, ich meine, natürlich ist es am einfachsten, eine Aussage zu treffen, so eine absolute Aussage, keine Ahnung, wir müssen Jobs schützen. Da würde keiner sagen, nein. Ne? Es ist einfach zu sagen, wir müssen Jobs schützen. Wir müssen Leute dafür sorgen, dass Leute alle Jobs haben. Whatever. Fühlt sich gut an, sagt man, kann keiner widersprechen. Es ist auch keine Politiker, die das widersprechen. Aber ich würde eher sagen dann, okay, dann müssen wir halt Second Order nochmal warum fragen oder wie. Ne, das sind diese Why, warum, das ist ein bisschen sokratische Methode letztendlich. Klar, Menschen sollten ein gutes Leben haben. Das ist ja eher vielleicht das Ziel und nicht unbedingt Jobs zu schützen. Wir müssen Menschen allen Mittel geben, um eine Freude und Frieden zu leben und so weiter und so fort. Mhm. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass wir Jobs schützen müssen. Das ist ja nicht immer Tautology sozusagen. Das ist, glaube ich, die Fragen, die man meistens stellt, wenn man versucht, so ein bisschen tiefer in Themen einzusteigen. Da ist Goodhart's Law, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch ein perfektes Beispiel davon. Ne? Wenn du musst ja, oder ich versuche ja zumindest häufig zu fragen, warum. Ne? Und das hilft. Ist ja auch so ein bisschen kindisch tatsächlich, wenn du fünfmal warum fragst. Aber das hilft oft, weil du merkst ja häufig, es ist einfacher, Dinge zu sagen, die sich gut anfühlen, als die Norm und die Konformität zu challengen und zu versuchen zu verstehen, warum Dinge wichtig sind oder warum wollen wir Dinge erreichen und warum glauben wir an bestimmten Thesen, ohne wirklich die Secondary Effects davon anzugehen oder ohne zu betrachten, was es für Nebeneffekte hat. Ne? So ein bisschen Butterfly-Effekt, wenn du denkst an diese Lorenz-Systeme. Wenn du dich fragst, was, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel die Value-Chain oder Supply-Chain von Batterien verfolgst, da ist ja eine sehr eklige Quelle am Ende. Und was da passiert, ist einfach unmenschlich manchmal. Deswegen, aber da musst du immer die Kausalkette bis zu Ende versuchen zu folgen, um zu verstehen, um dann...
Und nicht nur zu sehen, okay, genau. Batterien, Elektroautos, dadurch...
Genau. Und da habe ich mich ganz früh auch eine Weile mit Altruism, Effective Altruism, okay, ob dir der Begriff was sagt. Nee. Da gab es so einen Begriff, was ich sehr, sehr, sehr spannend fand. Also ich bin ja Mitglied von einer Organisation namens Founders Pledge, wo ich einen bestimmten Prozentsatz von alles, was ich aus meiner Company, die ich gegründet habe, für Charity im Prinzip versprochen habe. Und ich bin seit einigen Jahren Mitglied bei einer Organisation namens Founders Pledge, wo wir im Prinzip einen gewissen Prozentsatz von Gewinne aus eigenen Companies für Charity sozusagen promised sind oder versprochen haben. Und da habe ich halt über diesen Begriff Effective Altruism gelernt, ganz früh. Und die Idee dahinter ist genau diese Second Order oder Third Order oder Systems Thinking, dass und dieser Effective Altruism ist ein Begriff, was von jemand anders erfunden wurde, der evaluiert, wie effektiv und wie hilfreich tatsächlich gewisse Spenden sind. Und nicht nur rein wirtschaftlich, im Sinne von zum Beispiel der Roten Kreuz ist ja eine sehr ineffiziente Organisation als Beispiel. Es gibt andere, wo du vielleicht weniger Bürokratie hast. Das heißt, jeder Euro, den du spendest, da landen 90 Cent davon bei den Leuten, die das bekommen sollten. Mhm. Bei anderen ist es eher 30 Cent, 40 Cent. Aber nicht mal das, sondern was ich sehr spannend finde, ist dieser Begriff Quali, was ich da gelernt habe. Quali steht für Quality Adjusted Life Years. Und das ist so eine Metrik, klingt auch hart manchmal, so eine Metrik, wie entschieden wird zwischen verschiedenen Aktionen. Zum Beispiel ein 70-Jähriger, der unter Krebs leidet, oder ein 25-Jähriger, der blind ist. Wenn du der 70-Jährige hilfst, der hat ja dann vielleicht 15, 20 Jahre noch zu leben, Und Quality Adjusted Life Years im Sinne von, wie hochwertig wird dieser oder was für eine Lebensqualität hat diese Person. Versus der 25-Jährige, der blind ist, wenn du ihm einfach heilst und er sehen kann, der hat vielleicht 60 Jahre noch Leben, wo er sehen kann. Und da werden Dinge wirklich so systematisch verglichen und evaluiert, um zu entscheiden, was sind die besten
also Ressourcenallokation, wo Ressourcenallokation. Soll das Geld rein investiert
genau,
werden
unter genau.
den Gesichtspunkten.
Und da gab es ja mal diesen Beispiel von irgendeine Aktion in Afrika, wo die Leute gemerkt haben, dass Kinder schlechte Noten haben in Schulen, und dann haben sie angefangen, die Kinder Bücher zu schenken. Und die haben gemerkt, trotzdem, das ändert nichts, egal ob die Kinder alle Bücher haben oder nicht, oder ob jeder einzelne Kind ein Buch hat oder die ganze Klasse ein Buch hat, bis die gemerkt haben, dass der Hauptgrund war, dass viele Kinder einfach viel zu viele Schultage ausfallen wegen Mückenstiche. Und dann haben sie stattdessen, statt eine $50 Buch zu schenken oder zu spenden, haben sie einfach Netze für die Schlafzimmer sozusagen für einen Bruchteil der Kosten, und dann sind die Noten durch die Decke gegangen. Und das sind so diese teilweise, nochmal, das ist eine Intellektualisierung von Themen, die eigentlich sehr emotional sind, aber systematisch denken muss ja Emotionen beiseite lassen und versuchen tatsächlich zu verstehen, wie funktioniert dieses System, wo sind die Probleme, wo fließt was rein und wo fließt was raus, und nur dadurch können wir, glaube ich, sehr starke Impact schaffen.
Also Systeme verstehen einerseits ganzheitlich, wie sind sozusagen die Wechselwirkungen, und es liegt jetzt daran, nicht in Afrika, dass die Kinder nicht lernen, weil nicht genügend Bücher zur Verfügung stehen, sondern es liegt daran, dass sie in der Schule fehlen.
Gesundheitssystem. Und das ist auch so ein einfaches Beispiel, aber das ist so ein Beispiel aus dem Buch, was ich persönlich sehr interessant fand.
Und hast du noch ein Beispiel für einen guten Second-Order-Effekt? Auch gerade in diesem Thema, dass man, okay, eigentlich ist es ja ein Second-Order-Effekt, du investierst in Mückenschutz.
Ja, oder das ist das falsche du stoppst an einem falschen Loch sozusagen. Ja, so ein Second-Order-Effekt für mich ist ja häufig auch dieser Job-Thema, was wir auch besprochen haben. Jobs zu schützen ist First Order, weil wir glauben, hey, Menschen brauchen Jobs. Ein Second Order wäre zu fragen, warum brauchen Menschen Jobs? Menschen brauchen eigentlich Selbstverwirklichung, die brauchen eigentlich die Ressourcen, um in Würde zu leben, um irgendwie sich ernähren zu können, um ein gutes Leben zu haben. Das ist ja eher Second Order. Und First Order wäre, ach, du brauchst einen Job. Lass mal dafür sorgen, dass du einen Job hast. Und ich denke, nee, lass mal dafür sorgen, dass Leute in Frieden und Würde mit Ressourcen leben können, besser leben können.
Und wie können wir das gestalten, stattdessen darüber nachzudenken, okay,
wie können wir
Jobs bremsen schützen? Jetzt Technologie, technologischen Fortschritt, um Jobs zu schützen.
Ja. Auf Kosten der Industrie. Und das ist ja eher mein Problem. Ich meine, wenn wir Jobs schützen können ohne Nebenwirkungen, geil, perfekt, let's do it. Aber wenn wir das machen auf Kosten der
das Leben wäre doch so viel einfacher, hätten wir hier einfach.
First Order Leben wäre schön.
Hätten wir doch einfach nur schwarz-weiß und richtig und falsch. Ja. Bevor wir auch nochmal in Denkmodelle reingehen, und möchte ich aber jetzt nochmal dieses Thema Investments abschließen. Und du hast ja so schön erklärt, dass du irgendwie deine Wertethemen hattest und dann auch persönliche Interessen und das Gründerteam. Aber du bist jetzt gerade daran, das auch innerhalb von deinen Investmentthesen, die darauf beruhen, wie du die Veränderung unserer Systeme letzten Endes siehst oder dass Systeme unter Gefahr stehen, dass diese Beobachtungen auch in deine Investmentthesen hineinfließen.
Ja.
Kannst du darüber schon ein bisschen was scheren, was
ja,
das grob. Für Thesen?
Grob, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite ist nochmal, wenn wir über Systeme reden, ich merke oder habe für mich so ein bisschen drei Arten von Systeme gesehen. Systeme, die einfach kritisch sind und die wir resilienter machen müssen, die wir schützen müssen, die wir stärken müssen. Defense ist so ein System. Gesundheit ist so ein System. Natürlich, die fließen alle ineinander überein, aber trotzdem kannst du sagen, so, das sind Systeme, die wir per se kritisch sind und die wir per se dann entsprechend stärken müssen. Es gibt andere Systeme, die eigentlich am Limit sind und wo wir eventuell dafür sorgen müssen, dass die Dinger skalieren. Wirtschaftliche Systeme, Finanzmärkte sind am Limit. Rente als die ganze Pension Fund System ist problematisch am Limit und kritisch.
Also funktioniert einfach.
Noch funktioniert das, aber wird es ja vielleicht in 20 Jahren nicht mehr funktionieren.
Okay.
Und dann gibt es ja Systeme, die eigentlich, würde ich sogar sagen, End of Life sind. Und da müssen wir neue Systeme
erfinden. Beispiel?
Energy. Ich finde, Energie ist ein Riesenthema. Erneuerbare Energie, Energiewende, diese Abhängigkeit geopolitisch von anderen Ländern und so weiter. Ist Nuclear eine Lösung? Fission, Fusion, whatever. Also da werden auf uns komplett neue Systeme zukommen. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn ich investiere oder künftig investiere, versuche ich die Investments in so drei grobe Areas oder Sectors einzuordnen, die ja auch teilweise ein bisschen von ableiten von diese drei Systeme und von Maslow auf irgendeine Art und Weise. Und ohne das zu philosophieren, aber ein System, also eine Sektor, also eine Kategorie würde ich sagen, ist halt Deep Tech, Hard Science, wo wir alles von AI bis zu Synthetic Biology bis zu Energy, Space, Climate Tech, wirklich so harte, schwierige technologische Lösungen für kritische Probleme, die wir haben. Das zweite Sektor ist Health and Quality of Life, was ja so ein bisschen abstrakter ist, aber alles von Elder Care. Ich finde, da haben wir ein Riesenproblem, vor allem in Europa. Eine massive Pflegekraftmangel. Gleichzeitig eine Gesellschaft, die immer älter wird.
Also weil dort gerade auch, gerade im Health-Bereich, kann man ja sehen, wir haben immer nur Krankheiten behandelt, anstatt Prävention,
genau,
Medizin, genau, zu machen.
Das ist ja das andere.
Ein, genau, sozusagen.
Longevity und Prevention ist ein
Riesenthema. Genau, Prevention und Elderly Care ist, okay, wir sind halt nicht darauf vorbereitet, absolut, auf eine Eltern.
Richtig. Food Security gehört auch dazu. Food Security gehört auch dazu, auf jeden Fall. Alternative Proteins, wenn du möchtest, obwohl ich sehe jetzt nicht unbedingt das als die einzige Lösung. Mhm. Und ich mag ja auch wie das formuliert wird, häufig nicht, aber Food Security im Großen und Ganzen ist ein Riesenthema. Und das Dritte ist Wirtschaft und Finanzen und Civic Society. Und da ist ja eher Sachen wie GovTech, Sachen wie Bürokratie, Technologie, um Systeme zu digitalisieren, zu automatisieren, Future of Work, all diese Themen drumherum, Upskilling, Reskilling, Bildung, was ja riesen Thema ist.
Jetzt auch im Thema mit der Work.
Absolut.
Thematik.
Und wenn du überlegst, wenn du die tick ältere Generation fragst, was sollen eure Kinder studieren? Also ich komme aus einer Gesellschaft, wo die Antwort lautete jahrelang Anwalt, Ingenieur, Arzt. Das sind so die drei Dinge, die man macht. Obwohl ich finde auch ein bisschen unfair, Ärzte und Ingenieure mit Anwälten zusammen zu tun. Let's not get into that. Aber das waren so die Jobs. Ne? Vor 15 Jahren hieß es immer, ja, die sollen programmieren lernen. Wir bewegen uns so fucking schnell in eine Welt, wo die meisten Programmierer nicht mehr gebraucht werden. Wie können wir ein Bildungssystem, was so langsam sich bewegt, und teilweise ist es auch gut, ne? Teilweise und das habe ich auch irgendwie in einem Gespräch, ist es rausgekommen mit einem Kumpel, dass Bürokratie ist auch teilweise bei Design so langsam, um Systeme zu schützen. Weil du kannst ja auch nicht, das kann ja nicht so schnell links und rechts, wenn es sehr schnell sich bewegt, dann ist es gefährlich. Ne? Du kannst die Systeme dadurch auch zerstören, die du schützen willst. Deswegen ist ja ein Riesenschiff, die man nicht so schnell lenken kann, manchmal auch gut, aber in einem Zeitalter, wo wo alles sich so schnell bewegt, ne, Moore's Law, und Menschen das nicht folgen. Kinder, die gerade, die heute in der Schule irgendwie oder an der Uni programmieren lernen, in 5 Jahren, also du hast es jetzt schon mit Agents, ne, und ich will es nicht, nicht wirklich auf ich mag ja nicht über Absolut reden, aber manchmal macht das Ganze einfacher. Wenn du Junior Engineers durch AI Agents ersetzen kannst, dann brauchst du nicht unbedingt Fresh Graduates, so gerade Absolventen, die hiren, um gewisse Jobs zu machen. Aber das führt dann zu, again, systematisch Second Order, führt dazu ein Problem, dass du nicht mehr Senior Talent hast, weil Juniors werden nicht mehr gefordert. Und du bist ja an der Uni und da werden halt Technologien gelehrt, die einfach vielleicht nicht mehr relevant sind. Also das ist so ein bisschen ein komplexes System. Ich habe ja keine Ahnung, wo die Lösungen sind und wie man das löst, aber Bildung und Upskilling und Reskilling tragen auf jeden Fall dazu bei. Deswegen ist es zum Beispiel eine sehr wichtige Investmentbereich.
Dimension, ja. Okay, ich würde sagen, stehen spannende Zeiten bevor und einige Lösungen, mit denen wir sozusagen aufkommen müssen.
Mehr Probleme als Lösungen noch, aber hoffentlich.
Ich habe gedacht, wir sehen es optimistisch.
Nee, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Spannende Zeit.
Wird spannend. Schön, dass ihr beim InGood Company Podcast dabei wart. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Supportet mich, indem ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.